Naja, es gibt, wenn man so will, auch hier eine kosmische Gerechtigkeit, weil unter allen Lebenden kriegt man jeden Tag 24 Stunden geschenkt, wenn man so will. Und die, die keine Zeit haben, lügen oder sind tot, könnte man sehr provokativ behaupten. Und manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, dorthin zu gehen, wo die sind, die keine Zeit haben. Das ist der Friedhof, und von dort aus auf die Zeit zu blicken. Aber das ist natürlich zynisch, wenn man das jemand sagt, der oder diejenige überhaupt keinen Zugang zu frei verfügbarer Zeit hat, weil er oder sie zum Beispiel in sehr prekären Arbeitsbedingungen oder sehr prekären sozialen Bedingungen steckt. Also wir haben kosmisch, wenn man so will, Zeitgerechtigkeit. Die ist per se erstmal verteilt, ganz anders wie das Geld. Das ist auch ungerecht verteilt, aber eben gesellschaftlich ungerecht verteilt. Und gesellschaftlich haben wir aber auch eine große Zeitungerechtigkeit.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon, und ich begrüße euch im neuen Jahr, denn wir sind jetzt heute zum 1. Januar ganz live quasi auf Sendung. Na, live nicht, ihr wisst schon, aber mit einem Thema, was genau in die Zeit passt. Wir sind mit dem Tag der Jahreseröffnung mit dem Thema Zeit am Start. Denn ich frage mich ja schon oft, ihr wisst, hier, die regelmäßig einschalten, kennen das schon, wie starten Menschen in den Tag? Wie gehen sie mit ihrer Arbeitszeit auch um? Das ist ein wichtiges Thema. Und dafür habe ich mir für euch jemand ausgesucht, der sich damit profund auskennt, der sich damit professionell auseinandersetzt. Und möglicherweise habt ihr auch schon ein Buch von ihm gelesen. Es gibt genügend Gelegenheiten, oder etwas anderes von ihm gehört, gesehen, gelesen, denn er ist einer der führenden Zeitköpfe der Zeit. Und ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es ist Jonas Geißler. Er ist hier heute bei uns, und ich sage jetzt erstmal hallo, lieber Jonas. Schön, dass du da bist hier bei Good Work.
Hallo, liebe Jule. Danke für die Einladung.
Ja, normalerweise würde ich sagen, wie bist du ins Jahr gestartet? Aber das ist ja gar keine statthafte Good Work-Frage. Deswegen frage ich dich lieber, wie bist du heute, wo wir aufzeichnen, lieber Jonas, in den Tag gestartet? Es ist ja noch nicht der 1. Januar, ja, aber wenn die Menschen das hören. Aber wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ich bin tatsächlich leicht verkatert in den Tag gestartet. Das lag aber nicht daran, dass ich zu viel getrunken habe, sondern ich habe das Phänomen eines Seminarkaters.
Was ist denn ein Seminarkater?
Also wenn ich ein Seminar oder einen Workshop gehalten habe und wirklich ein oder zwei Tage sehr konzentriert und fokussiert in der Gruppe unterwegs war, und dann am nächsten Tag habe ich so ein leicht wattiertes Gefühl im Kopf. Und das ist gar nicht so schlecht, wie man jetzt vielleicht annehmen möchte, weil das Hirnstübchen da oben so ein bisschen ruhiger ist. Ja, und bei mir arbeitet es da oben gerne mal. Und an so einem Kater, also ein guter Kater ist ja gar nicht so leicht zu erreichen. Und es ist ein Zustand zeitlich gesehen, der gar nicht allzu schlecht ist.
Ein guter Kater ist nicht gut zu erreichen. Also dann sortieren wir das doch mal gerade hier. Das passt doch wunderbar, speziell an den Tag, aber auch zu dem Thema. Gab es auch Filmrisse?
Jonas, nein, also das wäre weit übers Ziel hinausgeschossen, würde ich sagen. Der gute Kater ist ja genau diesen Sweet Spot zu treffen, wo man am nächsten Morgen quasi nicht leidet, sondern bei mir, ich nenne es immer so, mein Gehirn ist so ein bisschen dann in Watte gepackt, und mir fällt es dann leichter, im Moment zu sein und nicht die ganze Zeit irgendwas zu antizipieren oder über irgendwas nachzugrübeln.
Ah, okay, also können wir, und da passt das ja total an den heutigen Tag, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid sozusagen unserer Zeit voraus, ihr seid jetzt schon im neuen Jahr und könnt jetzt mal für euch überprüfen, ist es ein guter oder ein mäßiger Kater? Also mindestens referenziert ja ein Kater darauf, dass man doch einiges erlebt hat am Vortag, oder?
Ja, genau, und häufig nicht die schlechtesten Erlebnisse.
Wollen wir nicht eine Folge über Kater und so? Also ich finde das eine herrliche Analogie aufnehmen. Aber wir bleiben mal beim Thema. Das ist ja vielleicht gar nicht so weit weggesprungen. Denn dein Thema ist die Zeit, und das ist nicht nur dein Thema. Wir rahmen das vielleicht jetzt nochmal ganz kurz. Also du bist tatsächlich als Autor unterwegs, aber nicht nur als Autor, sondern wie du auch schon durch deine kleine Katergeschichte hier bekannt gegeben hast, als Organisationsberater, als Managementberater. Was würdest du sagen, wie verteilt sich deine Arbeitszeit auf diese beiden Aspekte? Vielleicht gibt es ja noch was anderes. Also bist du eher Zeit mäßig betrachtet der Autor, derjenige, der schreibt, der Kolumnen schreibt, der betrachtet, oder bist du eher wirklich in der Beratung unterwegs? Kann man das so aufteilen?
Kann man so aufteilen. Die Beratung ist eher so das, was so durchläuft. Und das Schreiben ist stärkeren Schwankungen unterlegen. Mhm. Also ich habe dann immer Phasen, in denen ich schreibe. Und dann gehe ich auch ganz anders mit Zeit um. Mhm. Also vor allem, wenn ich jetzt an einem Buch schreibe, so einen Artikel oder so, das lässt sich leichter integrieren. Das dauert dann irgendwie eine Woche oder zwei, wo ich mich damit beschäftige und so. Aber bei einem Buch ist es ja eine etwas längere Strecke. Und wenn, dann muss ich es auch schaffen, quasi das parallel zur Beratungstätigkeit zeitlich so aufzuteilen, dass ich wirklich Hauptfokus auf das Schreiben lege, auch so in meiner Primetime, das ist dann meistens vormittags so zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr, da merke ich, da kann ich gut formulieren, da bin ich präzise und so weiter. Am Nachmittag habe ich festgestellt, kann ich nicht gut schreiben. Da kann ich Sachen sammeln oder Ideen entwickeln oder so, aber dieses Formulieren ist vormittags.
Und das, da hast du ja schon auch einiges berufsbedingt an Reflexionsarbeit geleistet, also auch hinzuschauen, was deine Primetime ist und so. Da werden wir heute ja auch noch drüber sprechen, denn wir werden heute mal aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema Zeit schauen. Und ich finde das ganz interessant, was du sagst mit dem Buch. Ich habe ja etliche Menschen hier schon zu Gast gehabt, die Bücher geschrieben haben oder mehrere Bücher. Und manche schaffen das wirklich, das nebenher so irgendwie zu integrieren, so diese berühmte Abends schreibe ich noch an meinem Buch weiter. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich habe da große Hochachtung. Bei dir klingt das auch eher so, dass du dir kleine Inseln schaffst. Gibt es auch so reine Schreibinseln, also dass du sagst, so jetzt ist mal 4 Wochen Kette vor der Tür und abgeschlossen und jetzt bin ich in Schreibklausur. Machst du sowas auch?
Ja, mache ich auch. Ich mache das einmal für mich und ich war auch lange Jahre Teil eines Netzwerkes aus Beraterinnen und da haben wir einmal im Jahr eine Schreibwerkstatt organisiert, meistens im Winter auf dem Kloster, auf der Fraueninsel im Chiemsee, was im Winter ein wundervoller Ort ist. Und da sind dann mehrere Leute, die alle Schreibprojekte haben und man schreibt gemeinsam und in der Mittagspause isst man zusammen, tauscht sich ein bisschen aus. Es ist aber alles so eine gedämpfte Atmosphäre. Jeder und jede ist so in seiner eigenen Schreibwelt drin und das ist schön.
Boah, das hört sich toll an. Da werde ich sehr sehnsüchtig. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, wir gehen mal rein, oder? In das Thema Zeit. Denn das ist nicht nur dein persönliches Thema, sondern so ein bisschen Familienthema, oder? Das hast du quasi ein Stück weit mitgeerbt, oder? Wie kam das Thema Zeit in dein Leben rein?
Ja, das ist vielleicht biografisch ein besonderes Moment, dass mein Vater zu diesem Thema sehr viel geschrieben und geforscht hat. Und der war Prof für Wirtschaftspädagogik. Und hat quasi festgestellt, in der Wirtschaftspädagogik gibt's immer einen Zeitkonflikt. Nämlich die Wirtschaft, die Zeit immer gewinnen und sparen und optimieren will. Und die Pädagogik, die aber einer Eigenzeit folgt. Das Lernen hat Eigenzeit. Man kann nicht in 3 Stunden das Gleiche lernen wie in 3 Wochen. Und da gibt es einen Zeitkonflikt und so ist er auf das Thema gekommen. Und es gibt aber noch einen anderen, nicht ganz unwesentlichen Aspekt. Mein Vater hatte als Kind mit 5 Jahren Kinderlähmung. Und war Zeit seines Lebens gehbehindert. Das heißt, er konnte nicht beschleunigen. Und ich bin also in einer Familie aufgewachsen, wo wir nicht mal, oh, der Bus kommt, lass uns da schnell hinrennen. Sowas gab's nicht. Also mussten wir ganz anders mit Zeit umgehen. Und bei meinem Vater hat es dazu geführt, dass er halt in seiner Lebensspanne, in der sich die Welt ja massiv beschleunigt hatte, ist 1944 geboren und 2022 gestorben. Also allein in der Zeitspanne hat sich die Welt so massiv beschleunigt, er aber nicht. Er saß quasi immer auf dem Zaun und hat eine sich beschleunigende Gesellschaft beobachtet und darüber geschrieben. Und das wurde mir nun ein Stück weit in die Wiege gelegt.
Jetzt kann man ja bekanntermaßen nicht 2 Leben parallel führen und auch nicht in 2 Familien parallel führen, aber trotzdem wirst du ja links und rechts mal geschaut haben, wie ist es bei anderen Freunden, Freundinnen, wie ist es in anderen Familien? Hast du auch deine Familie als entschleunigt nicht nur in der Hinsicht erlebt, also hattest du auch so, dass das Familienleben auch insgesamt etwas langsamer, vielleicht ein bisschen besinnlicher war, würdest du das sagen, oder hat sich das eher nur in diesem Thema, was du eben angesprochen hast, in der physischen, nicht vorhandenen Beschleunigung manifestiert?
Nee, also es gab diesen Moment, dass wir als Familie langsamer unterwegs waren und nicht so hektisch und auch nicht so viel reingepackt haben in unser Familienleben. Und zugleich gab es auch den Moment, der mich dann vor allem in meiner Jugend auch wahnsinnig genervt hat, dass natürlich mein Vater, da er nicht beschleunigen konnte, viel genauer planen musste.
Oh Gott.
Und häufig, wenn wir zum Beispiel irgendwo einen Zug erwischen mussten als Familie oder so, die Aufregung schon im Vorfeld massiv anstieg, dass wir dieses Fahrzeug auch wirklich fristgerecht erwischen und so. Und dann, da waren dann auf einmal ein Aufregungsniveau da, wo ich immer dachte, mein Gott, Leute, jetzt entspannt euch doch mal. Wir kriegen den schon. Aber aus der Perspektive meines Vaters durchaus verständlich, weil Kinder und Familie sind quasi ja potenziell irgendwie auch so ein bisschen unkontrollierbar und halten sich weniger an Zeitfristen. Und er musste aber nun, war natürlich dafür mitverantwortlich, dass wir irgendwie den Zug an die Nordsee oder in den Süden oder wo auch immer wir in dem Urlaub dann hingefahren sind, erwischen. Und oh, das war dann sein Spannungsfeld.
Jetzt geht bei mir eine ganze Fantasiewelt auf. Also ja. Biografisch absolut nachvollziehbar und ich kann es mir so gut vorstellen. Das ist das Letzte, was man, glaube ich, gerade so als Heranwachsender, als Teenager braucht. Ja, noch mehr Regularien. Ich hatte, vielleicht kann ich das hier auch biografisch einstreuen, ein Vater, der hatte nicht diese Geschichte, aber ähnliches Verhalten. Der war der Meister des Überplans und das führte dazu, Schulleiter, so richtig, also wirklich alle Klischees bedient, dass er, wenn wir in den Urlaub fuhren mit dem Auto und ich bin in Hessen geboren, also so Mittelhessen oder ja im Taunus, dass er mich eine Viertelstunde vor Schulschluss, das ist wirklich kein Witz, aus dem Unterricht genommen hat. Also was weiß ich, da war immer nach der dritten Stunde an Sommerferien war Schluss und ich durfte eine Viertelstunde früher gehen mit dem Argument, dann würden wir vor dem Stau herfahren. Und Jahr ums Jahr, wir fuhren immer an denselben Urlaubsort nach Bayern, war er immer wieder bass erstaunt, dass spätestens nach ungefähr einer Stunde wir diesen Vorteil nicht mehr rausfahren konnten. Also, dass da schon Menschen waren. Mhm. Verblüffend, oder? Also, das war auch diese Planerei, ich kann es so gut nachfühlen. Das ist ja schon sehr
meine nervig. Mutter hat es dann einigermaßen gut ausgeglichen. Aber die hatten natürlich dann in der Beziehung auch den einen oder anderen Zeitkonflikt.
Wie schön. Na, okay, dann geben sich da die hin. Das müssen wir mal bei anderer Gelegenheit vertiefen. Wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer hier nicht mit unseren Geschichten allein nur aufhalten, wobei die in deinem Fall wirklich spannend ist. Wir gehen mal rein. Was ist denn überhaupt, und die Frage kriegst du bestimmt sehr oft gestellt, was ist Zeit? Also, mit oder anders gefragt, gäbe es eine Zeit, also überhaupt dieses Phänomen Zeit, wenn es uns Menschen nicht gäbe? Also wir haben sowas wie Licht und Dunkel, klar, und Jahreszeiten, aber überhaupt, was ist Zeit? Was sagst du auf diese sehr schlichte, vielleicht auch nicht schlichte Frage?
Erstmal ist es eine Einladung, diese Frage, um sich genau mit der Zeit zu befassen, weil das Spannende an dem Thema ist ja, dass wir keine abschließende Definition haben, sondern wir haben im Laufe der Geschichte ganz unterschiedliche Definitionen entwickelt und die prägen uns gesellschaftlich und die prägen uns auch individuell. Folglich hängt es davon ab, wen man fragt. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Ökonom fragt, dann sagt er ja, Zeit ist Geld. Das ist ja klar. Wenn man jetzt aber einen Psychologen oder eine Psychologin fragt, sagt die vielleicht, Zeit ist eine Wahrnehmung ohne Sinnesorgan. Oder ein Politiker würde vielleicht sagen, eine Legislaturperiode.
Und, ja, Gestaltungseinheit.
Ein Physiker sagt eine Messgröße, wobei es da auch schon ankommt, welchen Physiker. Das wäre eher klassische Newtonsche Physik. Naja, und ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, die einzigen, die wirklich eine abschließende Definition für Zeit gefunden haben, sind die Germanistinnen und Germanisten, weil die sagen, Zeit ist ein einsilbiges Wort. Und das stimmt, aber man kann gar nicht so viel damit anfangen. Und deshalb ist es so spannend, also auch aus den Disziplinen heraus auf die Zeit zu gucken. Für den Theologen ist es vielleicht der Anlauf zur Ewigkeit, die Zeit, die wir hier sind, die Lebenszeit. Und für sich selber kann man mal entscheiden, ist Zeit das, was auf der Uhr steht oder was ich habe, wenn ich selbige wegschmeiße? Und ist Zeit das, was vergeht oder was eigentlich jeden Tag neu entsteht? Und weil du noch gefragt hast, also für mich, ich habe mir natürlich selber viel Gedanken dazu gemacht. Für mich ist die Zeit der Grund, weswegen nicht alles auf einmal geschieht. Und Zeit ist Leben und Zeit ist weiblich, weil sie ist die Mutter allen Lebens. So. Und sie ist auch im Deutschen einfach weiblich und man kann nie genug von ihr bekommen.
Okay, also das Geschlecht sozusagen weise gewählt, semantisch, ja, weil du auch das Gefühl hast, es ist Mutter dessen unseres Lebens. Und wir setzen die Zeit ja auch durch Messung, du hast es jetzt schon physikalisch gedeutet. Gibt es sowas wie ein, ja, ich meine, es ist naheliegend, dass es naturgekoppelt ist, aber gab es irgendwie so einen Erfindungszeitpunkt der Zeit, also dass man sagt, dass man das als Phänomen auch wirklich so gepackt hat und damit auch in die Mitte unserer Gesellschaft gerückt hat?
Ja, also bei den alten Griechen kann man natürlich immer schon auch viel über Zeit nachlesen, aber das, was für uns jetzt am relevantesten ist, für unsere Gesellschaft momentan, ist im Grunde die Erfindung der mechanischen Räderuhr vor ungefähr 600 Jahren. Mhm. Und heute würde man sagen, das war damals die disruptive Innovation, auch wenn die natürlich viel langsamer ging, als wir heute disruptive Innovationen erleben. Es gab Sonnenuhr, Kerzenuhren, Wasseruhren und so weiter. Die waren alle naturabhängig. Bei der Sonnenuhr ist das sehr offensichtlich. Die zeigt uns nur die schönen Stunden an. In der Nacht funktioniert sie nicht. Sie ist eigentlich eine Wetteruhr. Mhm. Und zu der Zeit, wo wir auf die Sonnenuhr geblickt haben, haben wir gar nicht so viel über Zeit geredet, sondern über das Wetter. Das Wetter hat die Zeit der Menschen bestimmt und in der Sprache ist das überliefert. Le temps beispielsweise, also in den romanischen Sprachen, ist Zeit und Wetter. Und auch das Wort time kommt eigentlich von tide, also von den Gezeiten, die das Leben der Menschen an den Küsten bestimmt haben. Ja, und die mechanische Räderuhr wurde in einem Kloster erfunden und im Grunde wurde damit eine ganz andere Vorstellung von Zeit entwickelt. Nämlich jede Zeit wird angezeigt, egal ob hell oder dunkel, Sonne oder Regen. Und wir haben also damit die Natur aus der Zeit rausgeschmissen und die Zeit leer gemacht zu einer reinen Rechen- und Messgröße. Und konnten sie deswegen, weil sie quasi leer und quantifiziert war, mit einer neuen Qualität besetzen. Und das haben wir, wenn man so will, nicht mehr mit Wetter, sondern mit Geld gemacht. Also vereinfacht gesagt, Natur oder Wetter raus, Geld rein in die Zeit. Das ist natürlich kein Prozess, der von heute auf morgen ging, sondern der einige Zeit beansprucht hat. Aber die Händlerinnen, vor allem in Italien, in den Handelsstädten, haben erkannt, was das für ein Potenzial hat, konsequent als Gesellschaftsprojekt Zeit in Geld zu verrechnen und dadurch Wert zu schöpfen. Und kurz darauf wurde die erste Bank im heutigen Sinne erfunden. Die Monte di Paschi, die ist jena, die es auch heute noch gibt. Und es wurde die doppelte Buchführung erfunden. Also wir haben gesellschaftlich auf Zeit ist Geld, Zeit ist eine Messgröße umgeschaltet und damit auch das Prinzip von Beschleunigung auf ein neues Niveau gehoben.
Mit der Erfindung, und das ist ja wahrscheinlich überhaupt das, was wir präzise gesagt erfunden haben, ist die Zeitmessung. Ja, und damit überhaupt das Tauschmittelzeit auch, tun wir so, als seien Tage gleich lang oder gleich groß. Ja, also wir unterstellen ja, wir haben die 24 Stunden, also wir packen in einen winterlichen Tag und wir befinden uns ja gerade so ungefähr in dem Zeitraum, wo die Tage so kurz sind wie sonst nicht im Jahr, genauso viel rein wie im Sommer. Oder ist das nicht so? Also wir jetzt, ja, ich gehe jetzt mal von uns westlichen, sogenannten westlichen Gesellschaften aus. Ja, es mag ja auch noch etliche Naturvölker geben, wo das ganz, ganz anders aussieht. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber ist das so eine schlaue Idee?
Naja, wir unterliegen natürlich schon jahreszeitlichen Zyklen. Und das ist quasi von der Chronobiologie ganz gut erforscht, dass vor allem Licht ganz viel mit unserem Hormonhaushalt, Stichwort Melatonin und Cortisol und so weiter, macht. Und natürlich in der Jahreszeit, wo weniger Licht da ist, auf der Nordhalbkugel, jetzt gerade, auf der Südhalbkugel ist es andersrum, das natürlich auch was mit unserem Biorhythmus und unserer Fitness macht. Und das läuft ja parallel, ob wir das wollen oder nicht, das ist eigentlich einfach kosmologisch vorgegeben oder kosmisch vorgegeben. Und in der modernen Welt, die quasi always on ist, findet das natürlich immer weniger Raum, genauso wie quasi die Siesta-Kultur in den heißen Ländern immer weniger Raum findet. Die gibt's noch, aber sie verschwindet und sie wird dann quasi irgendwie, was vormals irgendwie ein gesellschaftliches, kulturelle Prägung und Programm war, wird jetzt irgendwie, dann gibt's den Verein zur Erhaltung der Siesta und dann wird das irgendwie versucht aufrechtzuerhalten.
Als Brauchtum.
Als Brauchtum.
Genau. Als Folklore. Ja. Ich liebe übrigens diese Folklore, das sei nur mal kurz angemerkt. Also hier Abteilung Mittagsschlaf-Siesta, ganz groß.
Bei mir also, im Winter, im Sommer nicht, ja. Lustigerweise. Im Winter mache ich mittags gerne, wenn ich das mit meiner Arbeit vereinbaren kann, so einen kleinen, einmal kurz einnicken. Mhm. Im Sommer brauche ich das nicht. Daran merke ich meinen eigenen Jahreszyklus.
Wie wir als Individuen mit Zeit umgehen, da kommen wir ja auch ganz sicherlich noch im Lauf des Gesprächs zu. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf dieser gesellschaftlichen Komponente rumreiten. Jenseits von Umgang mit Zeit und Licht, gibt es denn auch unterschiedliche Zeitgesellschaften? Also sind wir Deutschen, bleiben wir mal bei uns, eine Gesellschaft, die besonders viel in das Thema Zeit reinpresst? Oder sind wir da eher auf der entspannten Hälfte? Also sind wir da eher eine geißlersche Familie oder sind wir eher eine sehr getriebene Familie? Wir Deutschen. Was ist prototypisch für uns, wenn man so in Klischees mal denken wollen würde?
Ja. Wir erlauben uns mal in Klischees zu denken, wo es ist und dass sie natürlich immer nur
unfair
ein
sind.
Stück weit zutreffen und Schubladen sind. Aber wir sind natürlich in Deutschland und auch im deutschsprachigen Raum haben wir schon eine veritable Beschleunigungsgeschichte hingelegt die letzten 500 Jahre, immer in so Schüben. Die Industrialisierung hat sehr stark dazu beigetragen beispielsweise und auch der Protestantismus, das hat ja quasi Max Weber, ne, der Geist des Kapitalismus. Also die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Also die Verrechnung von Zeit in Geld, die auch dann in Glaubenssystemen quasi eine Entsprechung fand, hat uns hier stark geprägt. Regional unterschiedlich. Ne? Also Deutschland als Flickenteppich, teilweise protestantisch, teilweise katholisch. In der Schweiz mit Calvin und auch Zwingli und so weiter gab es verschiedene Spielarten davon. Aber man kann schon sagen, dass wir im Weltvergleich viel beschleunigt haben, viel Zeit in Geld verrechnet haben, dadurch auch viel Wohlstand erzeugt haben, ja, den wir zweifelsohne haben, ein hohes Wohlstandsniveau und zugleich aber auch das ein oder andere Zeitproblem mit kreiert haben.
Nämlich, das darfst du gerne mal ausführen, welches Zeitproblem
haben wir? Naja, also zum Beispiel könnte man sagen, dass wir vielleicht weniger auf unsere eigene Zeitnatur achten, sondern die Zeit eher am Takt der Maschine ausrichten. Also vielleicht kurzer Ausflug dazu. Es gibt zwei Grundmuster, wie wir Zeit organisieren. Alles Lebendige ist rhythmisch organisiert. Unser Herz, die Jahreszeiten, Ökosysteme und Rhythmus ist immer Wiederholung mit Abweichung. Mhm. Jedes Jahr Frühling, Sommer, Herbst und Winter und jedes Jahr anders. Unser Herz schlägt die ganze Zeit, aber immer ein bisschen anders, je nachdem, was wir tun. Also der Rhythmus hat diesen Dehnungsspielraum. Wiederholung des Ähnlichen ist das lebendige Zeitmuster. Und das Zeitmuster der Maschine und wenn man so will, das tote Zeitmuster ist der Takt. Tick und Tack, die Uhr. Also Wiederholung ohne Abweichung. Jede Minute 60 Sekunden. Und die Industrialisierung war im Grunde eine große Initiative, rhythmische Systeme zu vertakten. Ja, Charlie Chaplin, Modern Times, niemand hat das besser in Bilder gefasst. Eher am Fließband, was dann immer schneller wird und dadurch Wert zu schöpfen im Sinne der Zeit ist Geldlogik. Und im Grunde haben wir das gut gelernt. Ja? Und wie haben wir das gelernt? Also das Thema Pünktlichkeitserziehung spielt damit rein, weil wir werden nicht pünktlich geboren und wir sterben auch nicht pünktlich. Wir müssen pünktlich gemacht werden. Und dazu haben, wenn man so will, drei Institutionen beigetragen. Das war einmal die Betriebe mit ihren Stechuhren, die auf einmal eingeführt werden. Die Schule mit ihren pünktlichen Anfangszeiten und quasi Lerneinheiten im 45-Minuten-Takt. Und das Militär.
Und die Kirchen? Was ist mit den Kirchen? Die würde ich auch noch sehen. Mit ihren sind das nicht auch Taktgeber gewesen, muss man ja sagen. Also zumindest für unsere, in Anführungszeichen, auch wieder moderne Gesellschaften sind sie ja nicht wirklich mehr so ein zentraler Taktgeber. Aber wenn wir ein paar hundert Jahre zurückschauen, oder vielleicht sogar nur 100 Jahre.
Ja, also bei den Kirchen, wenn du jetzt an Kirchturmuhren denkst, die ja sehr präsent sind, die waren häufig eben gar nicht kirchlich, sondern kommunal. Und man hat die Türme genutzt, um quasi gut sichtbar die Kirchturmuhren unterzubringen und eher kommunal für Ordnung und Zeitordnung zu sorgen.
Und der Kirchgang wiederum, weil das würde ich sagen, das hat uns ja schon auch gesellschaftlich zu einer gewissen Pünktlichkeit auf spiritueller Ebene, was ja auch schon ein lustiger Widerspruch in sich ist, erzogen.
Ne? Und da steckt aber auch Rhythmizität drin, nämlich Rituale, Vergemeinschaftung, der Ritus, der jetzt nicht komplett vertaktet ist, sondern der auch vor allem auf soziale Rhythmen Rücksicht nimmt. Also da würde ich sagen, steckt nicht nur Vertaktung drin, weil es gibt so ein schönen Film von Buñuel, wo der so einen Wettbewerb auf dem Petersplatz in Rom ausruft, welcher Pfarrer die komplette Predigt, also ein Zeitwettbewerb, wer quasi die Predigt schneller und am allerschnellsten macht, und irgendeiner schafft es dann in 20 Sekunden. Und das ist quasi eine Persiflage darauf, dass natürlich die Wirkung von so einer Predigt und der ganzen Liturgie völlig verloren geht, wenn ich die beschleunige, weil die folgt eher einem rhythmischen Prinzip und einer Eigenzeit. Ne? Also da sieht man dann die Grenze von spiritueller Arbeit oder einem spirituellen Rahmen, der lässt sich nicht beliebig vertakten. Genau. Der ist quasi auch unverfügbar.
Ja, das ist genauso ähnlich, wie wenn man quasi Tanzen als Modus des effizienten Fortbewegens betrachten würde. Ja, möglichst schnell von Raumecke A zu Raumecke B zu kommen, statt zu sagen, man bleibt im Rhythmus.
Dann ist man bei Monty Python Ministry of Silly Walks, das ich sehr empfehlen kann dafür.
Sehr schön, sehr schön. Wir sind ja jetzt gerade in einer sehr besonderen Zeit. Also es gibt ja diese berühmten, oft auch als Rauhnächte beschrieben, also diese Phase zwischen, ich glaube, es ist zwischen dem 21. und 6. Januar, und da gibt's ja auch irgendwie eine Herleitung, weil irgendwas stimmt ja mit unserem Kalender nicht so richtig. Also der passt ja nicht so ganz, die Mondphasen und das Kalendarium, worauf wir uns geeinigt haben. Klär das doch mal vielleicht, du als Zeitwissenschaftler oder als Zeitforscher, was passiert denn jetzt gerade so? Warum sagen wir sowas wie zwischen den Tagen oder zwischen den Jahren? Ist ja eigentlich Bullshit, weil das eine Jahr läuft noch und dann fängt das nächste an, oder?
Genau, und woran das liegt, das ist, ich wusste es mal, ich weiß auch, wo es steht. Mein Vater hat darüber mal einen Artikel geschrieben, der Christmon, genau warum wir das sagen. Ich habe es gerade nicht mehr parat, aber es war was in der Kalenderreform, es gab ja ganz verschiedene Kalenderreformen, sodass da quasi so eine Woche dazwischen übrig blieb, und da kommt quasi in der Desynchronisation von unterschiedlichen Kalendern kommt dieser Ausdruck her. Und heute ist es aber eher ein kulturell geprägter Ausdruck tatsächlich für eine Zeit im Jahreszeitenzyklus, die für viele von uns, nicht für alle, aber eine sehr besondere Woche ist, weil da alles so ein bisschen runtergefahren ist. Viele sind im Urlaub. Es gibt quasi in unserem Kulturkreis dieses christlich geprägte Fest. Es gibt die Wintersonnenwende, die es ja schon viel länger gibt als das Fest war, und da kommt quasi das Licht zurück, und Jesus als Lichtgestalt hat da ganz gut reingepasst. Und das sind alles Dinge, die dazu führen, dass wir in dieser Zeit, erlebe ich bei mir selber und bei vielen anderen, in einer besonderen Stimmung sind. Und da lade ich auch gerne dazu ein, das bewusst wahrzunehmen und die Rauhnächte, die ja auch irgendwie diese Rauhnachtsrituale irgendwie eine Art spirituelle Renaissance erfahren. Ja, also Rituale, die dazu beitragen, so eine besondere Zeit zu erleben oder vielleicht auch zurückzuschauen auf das Jahr und mal so Revue passieren zu lassen, was denn eigentlich war dieses Jahr, ist zum Beispiel auch ein gutes Mittel, um dieses Gefühl, die Jahre zerrinnen mir zwischen den Fingern, dem entgegenzuwirken und besonders auf merkwürdige Zeitmarkierungen im Jahr zu achten, weil diese Merkwürdigkeiten speichert unser Gehirn dann eben als längere Zeit ab.
Ja, wir schauen ja zurück, wenn wir sowas machen und reflektieren. Ich meine, allein schon alle Programme in den Medien halten uns dazu an, zurückzugucken, sagen, ah, stimmt, das war auch dieses Jahr. Und so, das geht ja jedem Menschen so, dass er anhand von großen Ereignissen, die medial irgendwie aufbereitet werden, das eigene Jahr selbst nochmal Revue passieren lässt und einen Blick in den Kalender. Und dann stellen wir das ja gern mal so unter ein Motto. Das war das Jahr wo, Pünktchen, Pünktchen. Und das ist ja oft ungerecht, weil wir setzen dann so ein Spotlight auf ein oder zwei besonders dramatische oder manchmal auch besonders positive Ereignisse und lassen vieles wegfallen. Wie gehst du persönlich damit um? Setzt du dir vielleicht schon so ein Motto im Vorhinein oder sagst, dieses Jahr oder nächstes Jahr möchte ich mal auf das und das schauen? Also statt rückzuschauen und zu sagen, das war das Jahr wo, zu sagen, das wird das Jahr sein in dem Pünktchen, Pünktchen.
Ja, also ich setze mir tatsächlich eine Intention. Das mache ich aber auch manchmal, also ich mache das jetzt nicht jeden Tag, aber ab und zu so intentional durch den Tag gehen, wenn ich schon weiß, so heute wird es anspruchsvoll. dann setze ich mir zum Beispiel die Intention, gelassen oder unangestrengt durch meinen Tag zu gehen. Und das erhöht Wahrscheinlichkeiten, ist natürlich kein Garant. Und ich habe auch gelernt, nicht über meine eigenen Erwartungen zu stolpern und meine Annahmen zu hoch zu setzen, sondern so mir eine Ausrichtung zu geben, am besten mit einem kleinen wohlwollendem Schmunzeln und dann einer Neugier zu gucken, mal schauen, wie es sich entwickelt. Also Intention setzen, aber nicht dran kleben bleiben.
Das finde ich eine schöne Balance, die du da aufmachst. Denn was du eben sagtest über diese besondere Zeit, in der wir jetzt gerade sind, die wird ja dann nicht selten auch gerade wieder deshalb als stressig erlebt, weil man versucht, in diesen 4-5 Tagen alles nachzuholen, was im Jahr so liegen geblieben ist. Aufräumen, Bekanntschaften pflegen, die man das ganze Jahr nicht sieht und so weiter und so fort. Wir gehen noch mal ein bisschen rein in das Thema Zeit als gesellschaftliches Phänomen. Nämlich, es gibt ja diesen Spruch, ich finde ihn ja relativ erstens trivial und zweitens auch nicht richtig, aber ich konfrontiere dich mal damit. Jeder Mensch hat gleich viel Zeit. Gibt es sowas? Das würde ja bedeuten, es gibt sowas wie Zeit ist gerecht. Gibt es sowas? Also gibt es eine Zeitgerechtigkeit und wenn ja, wo stehen wir da?
Naja, es gibt, wenn man so will, auch hier eine kosmische Gerechtigkeit, weil unter allen Lebenden kriegt man jeden Tag 24 Stunden geschenkt, wenn man so will. Und die, die keine Zeit haben, lügen oder sind tot, könnte man sehr provokativ behaupten. Und manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, dorthin zu gehen, wo die sind, die keine Zeit haben. Das ist der Friedhof und von dort aus auf die Zeit zu blicken. Aber das ist natürlich zynisch, wenn man das jemand sagt, der oder diejenige überhaupt keinen Zugang zu frei verfügbarer Zeit hat, weil er oder sie zum Beispiel in sehr prekären Arbeitsbedingungen oder sehr prekären sozialen Bedingungen steckt. Also wir haben kosmisch, wenn man so will, Zeitgerechtigkeit, die ist per se erstmal verteilt, ganz anders wie das Geld. Das ist auch ungerecht verteilt, aber eben gesellschaftlich ungerecht verteilt. Und gesellschaftlich haben wir aber auch eine große Zeitungerechtigkeit, weil natürlich auch je nach Schicht, je nach Einkommen, je nach Herkunft, auch je nach Geschlecht, wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten an Zeitgestaltung haben.
Daran koppelt sich ja ein anderes Wort, auch das habe ich hier schon mal mit Theresa Bücker alle Zeit, ihr seid wahrscheinlich im Austausch, gehe ich mal von aus, über das Thema Zeitwohlstand. Wie blickst du da drauf? Also wenn es das so ist, und da gehe ich total mit dir, dass wir ja bei jeder hat gleich viel Zeit unbedingt apostrophieren sollten auf die frei verfügbare Zeit, weil nur das macht ja Sinn zu betrachten. Wie gehst du dann mit dem Begriff Zeitwohlstand um? Gibt es sowas für dich? Also ist das korrekt, das so zu etikettieren?
Ja, unbedingt, weil wenn man eben schaut, wie ein gelingendes Leben aussieht und was Menschen auch sagen, wie ein zufriedenes Leben aussieht oder Menschen, die am Ende ihrer Lebenszeit sind und zurückblicken und sagen, was hat mich zufrieden gemacht oder was habe ich bereut, was würde ich anders machen, dann kommen ganz viele Kategorien des Zeitwohlstands daher. Und es gibt ja auch gesellschaftlich viele Versuche, den Wohlstand unserer Gesellschaft eben nicht nur über das Bruttoinlandsprodukt zu messen, also wenn man so will, über Wertschöpfung und Geldschöpfung, sondern über andere Dinge, nämlich Zeitwohlstand beispielsweise, weil das halt viel lebensnäher ist oder auch das Gemeinwohl könnte man hernehmen. Und da gibt es ganz viel gut etablierte Konzepte von der Donut-Ökonomie bis zu den Commons, bis zu den eben Gemeinwohlökonomie und selbst Deutschland und Frankreich gab es diese Enquete-Kommission, eben Wohlstand auch anders zu messen. Und da taucht immer Zeitwohlstand auf. Und davon gibt es auch Definitionen, zum Beispiel von Jürgen Rindersbacher, der sich da viel mit beschäftigt, von der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik, die ich sehr empfehlen kann, die auch ein Magazin rausbringen, in das man immer mal reinlesen kann. Und da steckt zum Beispiel drin entdichtete Zeit. Ja, also nicht alles ist gehetzt. Es gibt kollektive, wenn man so will, Zeitinstitutionen wie den freien Sonntag, ja, wo man eben nicht das Individuum die ganze Zeit entscheiden muss, sondern auch entlastet ist. Es ist viel einfacher, eine fünfköpfige Familie am Essenstisch zu versammeln, wenn halt nicht alle immer ständig arbeiten und beschäftigt sind. Und dazu gehört aber auch zeitliche Selbstbestimmung. Ja, also dass ich nicht völlig frei. Und wenn man jetzt da rausschaut, wer uns gerade die ganzen Päckchen liefert und so weiter, da kann man schon sehen, dass da mit Zeitwohlstand nicht allzu viel her ist und dass das auch auf der politischen Agenda stehen sollte. Und meiner Meinung nach sind die Aussagen unseres Kanzlers da eher kontraproduktiv, die er bezüglich Arbeit in letzter Zeit getroffen hat. Und vielleicht, um nochmal die Brücke zu Theresa Bücke aufzuschlagen und ihr wirklich sehr empfehlenswertes Buch Alle Zeit. Sie zitiert da Frigga Haug mit diesem 4x4-Konzept. Mhm. Ne? Also, und ich finde das...
Magst du es vielleicht nochmal ganz kurz sagen? Weil, ja, genau, weil die Folge liegt schon ein bisschen zurück und wir können nicht voraussetzen, dass alle Menschen, die uns zuhören, das 4x4-Konzept kennen. Ja?
Es ist ein radikales Konzept, um mal über Zeit nachzudenken, mhm, weil Frigga Haug, die ja eine Philosophin ist, sagt, naja, wir haben 24 Stunden, davon schlafen wir 8, bleiben also 16 übrig. Und wenn wir die aufteilen in 4 Stunden Erwerbsarbeit, 4 Stunden Care-Arbeit, mhm, 4 Stunden Self-Care-Arbeit und 4 Stunden politisch-gesellschaftliche Arbeit, dann wäre das ein Konzept, wo wir quasi den Zeitwohlstand anders aufgeteilt hätten und auch die verschiedenen, überhaupt den Arbeitsbegriff mal anders definiert haben. Ne? Also da hängen ja Zeit und Arbeit eng zusammen. Wenn Care-Arbeit, in der Schweiz gibt es ja eine Studie, wenn Care-Arbeit, unbezahlte Care-Arbeit in der Schweiz mit Mindestlohn entlohnt würde, wäre es der größte Wirtschaftszweig, mhm, der Schweiz. Ne, um mal so quasi auch festzustellen.
Größenordnung auch mal in den Raum zu stellen, genau.
Genau, und die abzubilden. Das ist also viel unbezahlte Arbeit, die vor allem von Frauen geleistet wird in unserer Gesellschaft. Und da auch das allein ist zeitlich sehr ungerecht.
Mhm. Und dieses 4x4-Konzept, das ist ja auch, um das vielleicht hier nochmal zu rahmen, vielleicht auch einfach ein Konzept. Das ist möglicherweise eine Provokation, es ist ein Denkanstoß, vielleicht auch eine Utopie, die nicht für jeden Einzelnen so leistbar sein wird, aber allein schon mal in diesen Abschichtungen zu denken und zu sagen, es gibt eben nicht nur Schlafen und Arbeiten und irgendwie ein bisschen Freizeit, sondern wirklich auch denen entsprechende Räume zuzuordnen. Das finde ich ja hochgradig sinnhaft und bedenkenswert. Jutta Allendinger geht ja da auch in diese Richtung. Also ich glaube, da kann man sich ganz tief reingraben. Also ich halte mal fest, hier Zeitwohlstand ist ein Thema. Ist Zeit das neue Wasser? Ist das die neue oder die nächste kostbarste und knappste Ressource?
Naja, lustig, dass du das erwähnst, weil es gibt natürlich diese schöne Anekdote von, Foster Wallace. Wie ist der Vorname? Mhm. Na, der amerikanische Romanautor David Foster Wallace. Ne, vielleicht nochmal ganz kurz für die, die sie nicht kennen. Die zwei Fische, die morgens im Ozean schwimmen, zwei junge Fische, und dann kommt der Ältere ihnen entgegen, nickt freundlich und sagt, morgen Jungs, na, wie ist das Wasser heute? Und die nicken höflich zurück und schwimmen noch ein bisschen weiter, und dann dreht der eine den Kopf zum anderen Fisch und sagt, der Typ war ja ganz nett, aber was zur Hölle ist Wasser?
Ja.
Und das lässt sich tatsächlich in dem Fall gut auf die Zeit übertragen, weil sie umgibt uns die ganze Zeit und wir machen uns halt häufig nicht Gedanken darüber, was ist denn das eigentlich? Hm. Ne? Und wir übernehmen Annahmen, was Zeit ist, und das beeinflusst uns ganz stark in der Art und Weise, wie wir Zeit bewerten und dadurch, wie wir uns zeitlich verhalten. Und diese Annahmen versuche ich zu verflüssigen, zum Beispiel durch so ein Konzept von Frigga Haug, aber auch andere Möglichkeiten, diese Annahmen zu verflüssigen. Und da ist eher für mich der Link zum Wasser. Aber natürlich wird Zeit auch als kostbare Ressource gesehen, so wie das Wasser ja auch kostbar ist. Aber das war nicht immer so. Das ist so entstanden, weil wir Zeit in Geld verrechnet haben.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich habe ja eine kleine Schwäche. Also ihr wisst schon, mindestens eine. Und es ist außer Good Work vor allen Dingen das Thema Weiterbildung. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl auch. Es gibt immer noch etwas, was wir lernen können, worin wir uns weiterentwickeln wollen, vielleicht auch perfektionieren. Und hätte ich in dem Bereich nicht schon wirklich eine ganze Menge unternommen, ich wäre sofort am Start. Also hört euch mal an, was ich euch heute zu erzählen habe. Es geht nämlich um die Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten bei der Become Better Akademie. Oder Academy, besser gesagt. Und hinter Become Better steht Christina Grubendorfer, eine hochgeschätzte Kollegin aus Berlin. Und sie allein wäre für mich schon ein Grund, ganz schnell dort mal nachzuschauen und mitzumachen, wenn ab Herbst 26 die 5. Saison startet. Dann kannst du nämlich einsteigen und diese Fortbildung auch nutzen. Es geht darum, zu verstehen. Wie ticken Organisationen? Wie lassen sie sich verändern? Wie können wir Veränderungsprozesse wirksam gestalten? Und wie anders schauen wir dann auf das Thema Führung, wenn wir den Vorhang wegziehen und die Organisation im Rampenlicht erscheint? Das macht sie nicht allein, Christina, sondern zusammen mit Kollegen, unter anderem mit Christina Ackermann und Florian Zapp. Sie hat aber auch noch andere spannende Impulsgeber am Start. Ein paar kennt ihr bestimmt. Ich nenne sie mal. Es ist Klaus Eidenschink mit dabei, Ruth Seliger, Thomas Bachmann und auch Rudi Wimmer, nur um ein paar der Highlights zu nennen. Der Clou? Am Ende erhältst du ein Zertifikat, und zwar in systemischer Organisationsgestaltung und Führung. Und du nimmst garantiert neue Perspektiven mit auf Zusammenarbeit, auf Führung und auf Organisation. Was ich auch spannend finde, ist ja immer so ein Alumni-Netzwerk. Das entsteht automatisch, wird hier auch nochmal gefördert. Du sicherst dir damit Sparring-Buddies und die begleiten einen manchmal, das weiß ich selbst aus eigener Erfahrung, viele Jahre im Leben. Jetzt kommt noch ein besonderes Schmankerl, und zwar für alle Good Work-Hörerinnen und Hörer. Für die gibt es nämlich eine exklusive 1:1 Sparring-Session mit Christina Grubendorfer im Wert von 500 Euro. Also solltest du dich anmelden unter akademie@become-better.org mit dem Stichwort Good Work, bitte nicht vergessen, dann bekommst du diese exklusive Sparring-Session gratis on top. Wäre ich du? Ich würde mich anmelden. Schau schnell nach in den Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Und ich glaube, das ist eine wunderbare moderative Brücke, um jetzt mal in die Organisationswelt reinzugehen, in unsere Arbeitswelt. Wir beschäftigen uns ja hier auch mit Arbeitskultur, vor allen Dingen bei Good Work. Und vielleicht auch da mal wieder so ein ganz kurzer Abriss. Was hat sich denn da konkret, sagen wir mal so, in den letzten 20, 30 Jahren verändert in der Arbeitswelt hinsichtlich des Umgangs mit Zeit? Also, dass wir da in dieser Logik drin sind, Zeit ist Geld, glaube ich, ist relativ augenfällig. Aber hat sich da nochmal was fundamental verändert, wie wir auf Zeit, Zeitkonzepte schauen in der Arbeitswelt?
Naja, also das, was gleich geblieben ist, ist, dass wir beschleunigen. Aber die Art, wie wir beschleunigen, hat sich verändert. In der Industriemoderne haben wir eher den Takt schneller gemacht. Das eins nach dem anderen, siehe Charlie Chaplin.
Den Akkord sozusagen.
Den Akkord, genau. Mhm. Und haben das mit Uhren gemessen und optimiert. Und durch digitale Technologien beschleunigen wir jetzt aber eher über Verdichtung und Vergleichzeitigung. Und nicht mehr so über das eins nach dem anderen. Also wir sind nach wie vor in der Transformation vom Standard zur Flexibilisierung, vom Nacheinander zur Gleichzeitigkeit. Von der Pünktlichkeit zu am Punkt sein. Das ist eine ganz andere Kompetenz, die ich erwerben muss. Wenn ich mich verurzeitliche, also pünktlich mache, muss ich lernen, geh um 8 in die Schule, egal ob du lernfähig bist oder nicht. Und wir wissen heute, dass vor allem in der Pubertät um 8 Uhr Mathematikklausuren schreiben absolut irrational ist.
Wirklich irrational, aber das ja.
Völlig irrational, also biologisch schwachsinnig, aber wir müssen das trotzdem lernen. Also egal, wie du dich fühlst, lerne. So, heute flexibilisieren wir und das heißt, fang an zu arbeiten, wenn du arbeitsfähig bist. Das ist ja eine ganz andere Kompetenz, die ich da lerne. Du musst eher die Pünktlichkeit und die Standardisierung und Selbstvertaktung wieder entlernen und zu lernen, auf meinen Körper zu hören und sagen so, wie ist denn mein Rhythmus und wann bin ich arbeitsfähig. Und naja, die Deutsche Bahn ist natürlich auch in einem Rerhythmisierungsprozess, wie wir alle wissen.
Ach, das ist der Grund.
Ja, wusstest du das noch gar nicht?
Das habe ich noch nicht kapiert.
Und auf einmal erreichen wir den Anschlusszug, weil er 20 Minuten Verspätung hat. Das ist vielleicht die frohe Botschaft dahinter.
So habe ich noch nicht drauf geschaut. Also das ist alles hier eine Derhythmisierungsübung und die Taktung da ein bisschen anders drauf zu schauen. Also das heißt, wir sind von dem schneller, prozessoptimierter, effizienter werden, die Dinge noch in einen besseren Prozess zu packen und sequenziell abzuarbeiten, gehen wir so langsam über, mehr Dinge gleichzeitig zu tun. Haben wir da eine, wenn ich das richtig so interpretiere, wie du es ausgeführt hast, wie wird sich das durch KI nochmal hyper beschleunigen? Also das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, eine ganz andere Hausnummer, als bis jetzt herkömmliche digitale Systeme das in der Lage waren zu vollbringen.
Ja, also da sind wir alle gerade wieder mal in einem Zeitexperiment, wie das ja auch zum Beispiel in der Pandemie war, ein ungewolltes gesellschaftliches Zeitexperiment, aber mit KI. Naja, also es gibt unterschiedliche Richtungen. Es gibt einmal die Beschleunigung von Arbeitsprozessen, die durch KI massiv beschleunigt werden. Aber es gibt auch, wenn man so will, Entschleunigung und Bremsprozesse, Stichwort Workslope, wo man auf einmal feststellt, dass Leute jetzt sehr schnell Resultate erzielen, die aber in einem sozialen System an einer anderen Stelle Verlangsamung erzeugen, weil andere sehr genau dann mit diesen schnell erzeugten Präsentationen beispielsweise oder Texten, die sehr genau prüfen müssen, sind die überhaupt korrekt? Können wir diese überhaupt an den Kunden rausgeben und so weiter? Und da gibt's einfach jetzt ein paar Beispiele auch für Rebound-Effekte, die quasi die Beschleunigung wieder auffressen.
Ah, das ist spannend. Also das heißt, wir machen an einer Stelle etwas turboschnell. Ja, das, was vorher Tage, Wochen gedauert hat, geht jetzt in wenigen Minuten, um dann an anderer Stelle ein Backlash zu haben. Also wirklich enorme Überprüfungsarbeiten. Aktuell habe ich das Gefühl, tun wir ja noch so, als müssten wir das nicht tun. Also da haben wir noch gar nicht so richtig hingeschaut, oder? Wir nehmen ja nur den schönen Teil glücklich, grinsend in Empfang und machen uns gar nicht so viel Gedanken über das, was danach kommt, oder?
Ja, teilweise ist das so und teilweise ist dann auch die Hoffnung, naja, noch müssen Rechtsanwälte quasi über von KI erstellte Verträge beispielsweise schauen und das wirklich muss der Mensch am Ende seinen Stempel drauf machen. Aber dafür wird es auch bald eine KI geben. Ja. Und so, das ist so die Zukunftsprognose. Und dann gibt's die eine Prognose, die sagt, naja, dann haben wir, so kommen wir irgendwann zum Zeitwohlstand. Mhm. Dann ist da aber auch die Angst, also wir haben gesellschaftlich wahnsinnig Angst vor frei verfügbarer Zeit. Das war schon, gab's schon in den 70er Jahren.
Das mögen wir nicht so, oder? So Langeweile. Nee.
Was machen wir dann? genau. Wenn wir die Zeit nicht, also wir üben halt die Zeit zu füllen und mit leerer Zeit umzugehen. Haben wir häufig nicht geübt und das birgt auch eine Furcht.
Ich komme nochmal zu der Analogie zu Geld. Es gibt ja diese, das ist auch, glaube ich, nicht nur eine Erzählung, das ist auch, sagen wir mal, quasi empirisch belegt, dass es so einen abnehmenden Grenznutzen von Geld gibt, von Einkommen. Also das ist so ein hinsichtlich des Zufriedenheitsindex oder Glücksempfinden sogar. Also dass man sagt, es gibt so eine bestimmte Summe und die ist gar nicht so utopisch hoch. Wie weit das jetzt empirisch wirklich belastbar ist, ist nochmal eine andere Frage, aber man hört das immer wieder, ja. Und ich habe auch schon einige Glücksforscher dazu referieren gehört, die sagen, also ab einem bestimmten Einkommen bringt dir jeder Euro mehr nicht unbedingt mehr Zufriedenheit. Also mit anderen Worten, als wenn das Bare Minimum mal gedeckt ist, das ist schon wichtig, weil das kann dich natürlich zutiefst unzufrieden und unglücklich machen, aber dann passiert nicht mehr. Verhält sich das bei Zeit vielleicht ähnlich, dass wir also mit einer gewissen Menge an frei verfügbaren Zeit sehr gut auskommen, danach auch irgendwo immer streben? Ich hätte gern ein bisschen mehr Zeit, aber wenn sie dann plötzlich in großem Umfang vor uns ist, Stichwort zum Beispiel Rente, oder wir fallen aus dem Arbeitsprozess raus, das sind ja jetzt mal so Klassiker, dass wir dann damit gar nicht so viel anfangen können.
Ja, also die Analogie passt und sie stimmt. Und das ist aber ein bisschen typabhängig und es ist davon abhängig, was wir einfach lange Jahre lang geübt haben. So, das ist auch neurologisch vielleicht abbildbar, dass man sagt, das Gehirn ist ein Protokoll seiner Benutzung. Und wenn ich jetzt 40 Jahre gearbeitet habe und immer maximal viel in meinen Tag gestopft hat und auf einmal macht's klack und ich bin quasi im Ruhestand und da ist überhaupt nichts mehr, dann falle ich in dieses berühmte Loch, weil ich gar nicht weiß, ja, wie verbringe ich jetzt, wie entscheide ich über meine freie Zeit? Vorher wurde ich immer entschieden und jetzt muss ich auf einmal selber entscheiden. Und das ist eine Kompetenz, die wir dann vielleicht wieder erlernen müssen. Oder nach dem Prinzip mehr desselben fangen dann die Unruheständler an, ihre Tage wieder zu füllen mit allem Möglichen und Unmöglichen. Also Zeitstrukturen haben schon auch immer was sehr Entlastendes. Ich kenne das auch von, ich habe mal hier an der LMU in München mit Doktoranden der Geisteswissenschaften gearbeitet, die sehr wenig Strukturen haben an Betreuung, um ihre Doktorarbeit zu schreiben. Und deren große Herausforderung war quasi, wie kann ich aus mir selbst heraus Strukturen und Routinen und Praktiken erzeugen, die mir auch zeitlich Halt geben und wo ich nicht jeden Tag neu entscheiden muss und mich überwinden muss, an dieser Arbeit zu schreiben, was natürlich auch nicht immer lustig ist.
Nee, natürlich kriegt man ja auch mit vielen Selbstzweifeln zu tun. Und wir haben es auch in Corona gesehen. Das war ja tatsächlich, fand ich, auch eine der größten Herausforderungen, diese flexibleren Strukturen zu bauen. Also wirklich eine wahnsinnig anspruchsvolle Fähigkeit. Also du hast mich schon mal total abgeholt mit dem Satz, den habe ich mir jetzt gleich mal notiert. Das Gehirn ist das Protokoll seiner Benutzung. Wunderbar. Also Zitate Kachel geht schon mal raus, lieber Jonas. Und bleiben wir Stichwort Flexibilisierung. Gehen wir mal richtig auf die Faktenseite. Was passiert denn wirklich gerade in der Arbeitswelt dazu? Ist das mehr mediatisiert, überhöht, dargestellt oder erleben wir faktisch wirklich eine Flexibilisierung, vielleicht sogar eine Personalisierung, Individualisierung von dem Zeitbegriff?
Also eine Flexibilisierung, ja. Und vor allem, allen voran, eine Beschleunigung. Also die Möglichkeiten der Zeitverwendung und auch die Interaktionsepisoden pro Zeiteinheit. Ne, Hartmut Rose hat da ja unglaublich viel geforscht. Die steigen wirklich nachweislich an. Und da gibt's dieses schöne Luhmann-Zitat, was der schon in den 70er oder 80er Jahren gesagt hat. Der hat gesagt, Zeit ist gar nicht knapp. Der Eindruck der Zeitknappheit entsteht durch die Überforderung des Erlebens durch Erwartungen. Und das ist, wenn man so hinguckt, heute eine große Zeitherausforderung, in der wir stecken, nämlich eine Multioptionswelt, was eine große Freiheit ist, aber die kommt eben nicht ohne den Zwang einher, immer häufiger entscheiden zu müssen. Und da sind wir bei diesem ganzen Thema, dass an die Möglichkeiten halt Erwartungen und Erwartungserwartungen geknüpft sind. Also was habe ich für Erwartungen, wie viel ich heute in meinen Tag packe und was denke ich, was andere für Erwartungen an mich haben, wann ich erreichbar bin und wann nicht und wie schnell ich auf Nachrichten reagiere und so weiter. Und das ist ein Zeitspiel von Erwartungen und Erwartungserwartungen, was in meinen Workshops und Maßnahmen immer auf den Tisch kommt, so das zu klären und Erwartungen und Ansprüche zu relativieren. Kam jetzt ja auch gerade im Stressreport der Techniker Krankenkasse wieder als ein Hauptgrund für Stressempfinden ist die hohen eigenen Erwartungen, vor allem bei Frauen. Da gab es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich deine Frage eigentlich beantwortet habe oder etwas wegmeandert bin.
Nein, das ist schon, das passt ganz gut mit den Erwartungen dritter Ordnung. Also für mich hat ja interessiert, inwieweit das eher medial überhöht ist, diese Flexibilisierung, über die wir oft so schreiben und lesen in der Arbeitswelt oder ob das sich wirklich auch substanziell nachweisen lässt. Und da würde mich, können wir gerne ja auch nochmal gleich so den Schlenker machen, wenn wir über sowas wie flexible Arbeitszeiten reden, reden wir ja gern auch mal irgendwie über Deskworker oder Nicht-Deskworker, also auf jeden Fall über sogenannte Wissensarbeiter, finde ich auch schon schwierig, den Begriff. Meine Hypothese wäre, dass sich dieser Wunsch nach mehr, und das wäre jetzt auch nochmal ein anderer Begriff, Autonomie in Sachen Zeitgestaltung, dass das ein universelles Bedürfnis ist, dass das eben nicht nur bei den Menschen sind, die das ganz einfach ermöglichen können, Stichwort sowas wie Homeoffice, sondern dass wir das auch in einem produzierenden Gewerbe sehen, dass wir zum Beispiel da auch Phänomene sehen, wie Viertagewoche, wie Wunsch nach flexibleren Schichtsystemen. Deswegen Frage zurück an dich als Zeitexperten. Gehst du da mit? Würdest du sagen, das ist ein universelles Bedürfnis oder das ist jetzt halt mal so eine Bubble-Diskussion? Ja, in Wirklichkeit ist die Arbeitswelt noch sehr, sehr stark getaktet.
Also da geht die Spreizung weiter auf. Es gibt wirklich Betriebe, die noch sehr stark nach dem Takt funktionieren. Die Bahn, also aber auch die Luftfahrt kann man auch nehmen. Ne? Also da ist ja vielleicht ganz schön zu sehen, bei der Luftfahrt sehr vertaktet und die Geschäftsmodelle der Luftfahrt der Zukunft sind aber on demand. Ich bestelle mir quasi das Flugtaxi, die Drohne, wenn ich es brauche und nicht um 17.30 Uhr, wenn der Flieger nach X geht. Oder das selbstfahrende Auto, wenn ich es brauche. Also da sind wir in diesem Verkehrssektor oder Verkehrsdienstleistungen, Mobilitätsdienstleistungen, sind wir gerade mitten drin. In der ganzen IT- und Digitalwelt sind wir quasi schon längst maximal flexibilisiert und haben Remote Companies oder DAOs, Digital Autonomous Organization, in denen es zum Teil gar keine Menschen mehr gibt, sondern die nur noch aus, wenn man so will, einer Blockchain und irgendwie einem Code bestehen. Also sowas gibt es natürlich auch. Also da geht die Vielfalt sehr weit auf. Und wenn man aber in andere Also wenn man schaut, wie unsere iPhones, mit denen wir unsere digitale, flexible Welt koordinieren, produziert werden, dann ist man wieder bei einem ganz vertakteten System.
Mhm. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass wir da auf jeden Fall mehr On-Demand-Lösungen sehen würden. Und ich glaube, wir dürfen auch nochmal hinschauen und differenzieren zwischen dem Frontend, das, was wir auf der Angebotsseite sehen, also der Zug fährt um X Uhr oder das Flugzeug hebt um X Uhr Y ab. Aber wie es quasi bewerkstelligt wird, die Prozesse im Hintergrund, dass da immer mehr auch flexiblere Strukturen organisiert werden, also dass quasi das Organisieren, dass diese pünktliche, taktvolle Leistung vollbracht wird, dass das anderen Gesetzmäßigkeiten inzwischen schon folgt oder dass da die Ansprüche sind.
Ja, und jetzt ist es aber so, in der Luftfahrt sind halt viele Regularien und Strukturen, weil es so Highly Reliability Organizations sind, die halt auf null Fehler ausgelegt
Toleranz
sind.
Haben.
Und,
ja, klar.
Und da ist natürlich viele Sicherheitsstrukturen drin. Aber man kann das einfach schön sehen, wenn auf Vertrauensarbeitszeit umgestellt wird oder die eingeführt wird, steigt natürlich der Aufwand, das zu koordinieren, was früher quasi eine Struktur oder ein Standard für einen, da hat man Freiheiten aufgegeben. Das war quasi der Preis. Man hat mit Freiheitsverlust bezahlt. Man musste sich an den Standard orientieren und anpassen. Wenn Freiheiten jetzt aufgehen, steigt aber der Koordinationsaufwand. Und das ist eine der berühmten, wenn man so wie Widersprüche in Organisationen. Thorsten Groth war hier auch letztens mit, den kenne ich quasi auch über meine systemische Herkunft.
Arbeit.
Und der spricht ja immer über diese Paradoxien, die dann entfaltet werden müssen. Das ist quasi sich widersprechende Handlungsaufforderung. Richte dich an dem Standard, aber sei frei und flexibel in der Auslegung. Und das müssen wir koordinieren.
Beides zugleich
Zeit.
Beides zugleich wird schwierig. Du bist ja in der Organisationsberatung, haben wir eingangs gesagt, unterwegs. Was sind so klassische Anlässe, dich zu rufen oder mit dir ins Gespräch zu kommen? Also was sind Probleme, Herausforderungen, Fälle, die bei dir adressiert werden, wo du sagst, da bist du als Zeitgestalter auch gefragt oder deine Expertise auch einfach vonnöten?
Ja, also da gibt es klassische Anlässe und irgendwann kapieren die Leute, dass das auch einen zeitlichen Anlass hat, zum Beispiel eine Innovationskultur zu fördern. Das hatte ich mal bei einem Mittelständler, einen Organisationsentwicklungsauftrag, Vertrauens- und Innovationskultur zu fördern. Das war sehr spannend, weil das kann man natürlich nicht verordnen, sondern man kann es fördern und man kann aber für Innovation auch Zeitstrukturen gestalten, weil viele Geschäftsmodelle, die Basis ist Innovation und wenn man dann die einfache Frage stellt, ich bin ja ein Fan von Wann-Fragen zu stellen. Vielleicht ganz kurzer Ausflug dazu,
ja,
weil es gab mal eine Wann-Frage, die eine Weltordnung gekippt hat und ich habe gerade den, in der SZ war gerade heute ein Artikel über den berühmten Zettel und es geht um die Pressekonferenz von Günter Schabowski 89, wo er die neue Reisefreiheit in der DDR quasi proklamiert und der Journalist fragt, ab wann ist das gültig? Und das war quasi die Wann-Frage, die der Rest ist Geschichte. Ne? Diese Wann-Frage hat
die berühmteste Wann-Frage aller Zeiten, ja, wo er im
genau,
Zettel doch kramt, das gilt, so wie ich sehe, ab sofort.
Ja, genau. Jeder kennt dieses Gesicht und der Zettel ist anscheinend gerade, gibt es da einen ziemlichen Rechtsstreit drum, der ist im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt, aber das ist eine andere Geschichte. Also in der Organisation zu fragen, so wow, okay, Innovation ist Teil eures Geschäftsmodells, wann seid ihr innovativ? Macht noch mal deinen Kalender auf. Das ist ja das Schöne an der Zeit. Sie kombiniert was Abstraktes, Zeitphilosophie, Zeitvorstellungen und so weiter mit was ganz Konkretem. Also, wann bist du innovativ? Zeig mir das doch mal in deinem Kalender.
Und da ist sie auch echt humorlos, oder? Die Zeit.
Genau, und da wird sehr konkret und sehr trocken und so. Also, Matthias Hawkes hat es mal schön gesagt, so quasi die Frage, ob wir uns zukunftsfähig aufstellen können, hängt unmittelbar mit der frei verfügbaren Zeit in den Kalendern der Führungskräfte zusammen. Das war so seine Hypothese, die ich nicht unbedingt 100% teile, aber es ist auch eine schöne Irritation, um da mal hinzudenken. Und mit der Innovation, also in dieser besagten Organisation, haben wir dann Zeiträume für Innovation ermöglicht. Weil wir gesagt haben, so wenn quasi der kulturelle Code gilt, nur wenn ich maximal busy bin, dann bin ich ein gutes Mitglied der Organisation, steht das natürlich dem Geschäftsmodell, was von Innovation abhängt, diametral entgegen. Also wie kann das, und dort haben wir dann diesen kulturellen Code etwas verflüssigt und Zeiträume für Innovation eingeführt oder das haben die selber gemacht und ich habe den Prozess dahin gestaltet. Also Innovation ist so ein Thema, in dessen Fahrwasser die Zeit kommt. Gesundheit ist auf jeden Fall ein Thema, da ist es sehr offensichtlich, wie ich meine Zeit verbringe, hat unmittelbare Auswirkungen auf meine Gesundheit. Nachhaltigkeit ist ein Thema in die Richtung und aber auch dieses ganze Thema, ja, wir müssen produktiver werden. Dann ist häufig der Affekt, ja, da müssen wir schneller werden.
Ja, genau.
Und wenn man da durchtaucht, dann denkt man, ja, warte mal, nee, schneller werden ist vielleicht gar nicht, also das ist ja auch gut untersucht, dass länger arbeiten oder schneller werden teilweise Produktivität vermindert und nicht erhöht. Und da verweise ich gerne auf Cal Newport mit seinen Schriften. Das letzte Buch ist quasi Slow Productivity, nennt er das. Also auch aus der Produktivitätssicht kann man zu dem Konzept von, das vertrete ich, gelebter Zeitvielfalt kommen. Mhm. Schnell ist nicht immer gut, langsam ist nicht immer schlecht. Ich bin auch kein Freund von Zwangsentschleunigung. Ja, also manche Dinge sind schnell super gut. Zum Beispiel, dass der Krankenwagen schnell kommt und nicht mit der Pferdekutsche wieder anrückt. Und im Unternehmen hat Schnelligkeit viele Produktivkräfte, aber das heißt nicht, dass wir alles schnell machen müssen. Manche Sachen sind viel besser, wenn man langsam ist oder wenn man wartet. Es gibt viele Beispiele, wo Firmen viel zu schnell waren und Produkte zum Beispiel zu schnell am Markt waren und gar keinen Anklang gefunden haben, weil man zu schnell war. Und dann muss man eher, da geht es um Timing und für Timing ist Warten wichtig.
Du unterscheidest in deinen Texten ja da auch gerne das, was viele Organisationsberater oder auch Systemtheoretiker machen, nämlich Arbeit am System, Arbeit im System. Wie spielt das mit den unterschiedlichen Zeiten? Also ich hätte da jetzt eine sehr klare Vermutung, beziehungsweise habe ich auch schon ein bisschen was dazu gelesen von dir. Aber wenn du das Arbeit am System, im System, schnelles Arbeiten, also Zeit schnell arbeiten, weniger schnell, wie verhält sich das zueinander?
Naja, auch hier geht es um Vielfalt, also Anfänge, Abschlüsse, Übergänge, manchmal schnell sein, manchmal langsam sein, Zeit für Austausch, Zeit für Reflexion, Zeit für Abarbeiten, also Zeitdiversität, wenn man so will. Und in meiner Arbeit bin ich ja selber eigentlich nichts anderes als ein Zeitraumgestalter. Ich gestalte Zeiträume für Organisationen, die sonst eher unwahrscheinlich sind, wo man Dinge in die Beobachtung und die Kommunikation holt, die sonst zeitlich wenig Raum beziehungsweise wenig Zeit finden. Und ich weiß nicht ganz, worauf du hinaus wolltest, was du gelesen hast. Vielleicht gibst du mir nochmal einen Nudge, damit ich deine Frage auch richtig beantworte.
Naja, also so wie ich es verstanden habe, ging das schon in die Richtung, dass wir sagen, dass das Thema Arbeiten an System ist jedenfalls nichts, was ich unter Effizienzkriterien betrachten sollte, also die Zeiträume. Und letzten Endes ist ja das, was du mit einem Innovationsraum beschrieben hast oder Zeit für Innovationsarbeit, genau das. Ja, also dass wir immer dann, wenn wir am System arbeiten, uns auch ein Stück weit zurücknehmen müssen, reflektieren müssen. Das sind nicht unbedingt die Fast Processes, die wir da vollbringen, sondern das sind in der Regel ja genau die Dinge, die quer zur Effizienz laufen sollten oder zumindest nicht unter diesem Effizienzdruck stehen. Und gleichzeitig wäre meine Vermutung, dass wenn dich Unternehmen rufen, dass sie genau das wollen, die sagen, ah, da ist der Herr Geißler, der kennt sich gut aus mit Zeit, der bringt uns ja hier mal auf Vordermann, ja, mit unserem Zeitmanagement. Ja, der macht da mal ein paar schicke Seminare und schult mal das Management und dann läuft hier alles tippitoppi nach vorne. Das ist ein Klischee, eine Hypothese und mit der bin ich jetzt gerade mal hier so naiv am Start.
Ja, also da bin ich in der Auftragsklärung unterwegs. Also wozu wollen Sie das, diese Maßnahme eigentlich machen? Und wenn es nur darum geht, mehr aus der Zitrone herauszupressen, dann bin ich nicht der Richtige. Und diese Arbeiten oder die Zeiten, um am System zu arbeiten, da bin ich ja der Meinung, dass ich eine gute Arbeit mache, wenn ich das hineinbringe in die Organisation und wieder wahrscheinlicher mache und dann quasi in dem Sinne überflüssig werde, als dass die Organisation aus sich selbst heraus diese Zeiten scheibchenweise, manchmal auch in kleinen Dosierungen selbst zur Verfügung stellen kann. Und da sind wir im Grunde bei diesem uralten Eisenhower-Modell, weil das sind ja diese berühmten B-Zeiten, die wichtig, aber nicht dringend sind. In denen ich da meine Axt schleife oder was auch immer man für eine Metapher dafür verwenden will. Und weil sie eben nicht dringend sind, werden sie von den anderen immer von der Tischplatte geschubst. Und Führung kann eine Funktion haben, diese Zeiträume wahrscheinlicher zu machen. Das kann ein Auftrag von Führung sein. Und das ist quasi für die Entwicklung einer Organisation, aber auch für die Psychohygiene von Menschen und für das kurz quasi auf den Hügel steigen und von oben drauf zu gucken und zu sagen, sag mal, laufen wir jetzt gerade schnell in die falsche Richtung? Also da sind wir eigentlich bei diesem Thema Effektivität und nicht Effizienz. Und diese Funktion bringe ich in Organisationen, weil ob man jetzt ein Seminar mit mir oder einen Workshop oder eine Organisationsentwicklung heute macht oder in 2 Wochen oder in 2 Monaten, ist völlig wurscht, sich gar nicht mit diesem Thema zu befassen. Also wenn es dringlich wird, ist es eigentlich schon fast zu spät. Das ist wie bei den Pausen. Die besten Pausen sind die, die wir nehmen, bevor wir sie brauchen.
Wenn Zeit eine Ressource oder wenn wir auf Zeit als Ressource schauen, dann können oder sollten wir ja auch über den Begriff der Verschwendung reden. Also jetzt du als, nenne ich dich mal an der Stelle Zeitphilosoph, geht das überhaupt? Kann ich Zeit überhaupt verschwenden? Und vor allen Dingen in unternehmerischen Kontext. Wo würdest du wirklich sagen, vergeudete, verschwendete Zeit? Oder vielleicht hast du auch einen besseren Begriff als Vergeudung oder Verschwendung.
Na, Verschwendung ist ja ein Bewertungskriterium. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Zeit für verschwendet erachte, dann kann ich immer darauf Rückschlüsse ziehen, was ist quasi mein Zeitverständnis dahinter. Mhm. Ne? Und könnte es vielleicht auch anders sein. Also dieses berühmte John Lennon-Zitat, "Time you enjoy wasting is not wasted." Mhm. Und jetzt aber im organisationalen Kontext wäre es ja erstmal, was oben aufliegt, ist, Zeit ist verschwendet, die nicht wertschöpfend verbracht wird. Und wenn man dann Leute in Unternehmen beobachtet, dann sieht man ganz viel Zeit, die nicht, überhaupt nicht wertschöpfend verbracht wird, weil zum Beispiel die Zeit mit Dingen verbracht wird, die gar nicht unmittelbar, also die gefüllte Zeit, aber nicht erfüllte Zeit ist, die volle Zeit, aber nicht sinnvolle Zeit ist. Und das zu unterscheiden, wann bin ich beschäftigt und wann arbeite ich, das kann natürlich aus einer Produktivitätslogik ganz gut sein, um da mal Richtung Wertschöpfung zu gehen, weil was ich tatsächlich feststelle ist, dass die Schnittmenge zwischen Wirksamkeit, ich habe das Gefühl, ich habe etwas bewirkt und getan, da sind wir ja bei diesem Thema Good Work, und ich habe wirklich einen Wert geschöpft oder ein Werk gezeugt, die ist häufig gar nicht so klein. Mhm. Und ich höre halt häufig den Satz, eigentlich will ich doch nur in Ruhe arbeiten. Wieso ist denn das so schwer? Ja, wieso werden mir denn ständig hier Steine in den Weg gelegt?
Und wieso wusste ich, dass wir irgendwie früher oder später auch über Meetings reden werden? Also ja. wie schnell wie schnell landest du bei dem Thema, wenn du gerufen wirst? Dauert es ein oder 2 Sätze? Sag's ehrlich.
es geht schon. Meetings sind halt einfach immer die Arena der Unternehmens- und Kommunikationskultur. Und dort arbeitet sich das alles ab. Und da kann man das gut beobachten. Und deshalb kommt es sehr schnell, wenn es um das Thema Zeit geht. Und dann versuche ich aber immer auch den Fokus mal dahin zu lenken, wo man sagt, also wenn ihr x Stunden pro Woche in Meetings verbringt, welchen Wert schöpft ihr denn in solchen Meetings? Schaut da mal wirklich hin. Weil häufig ist es so, Meetings ist keine Arbeit. Jetzt habe ich hier 6 Stunden heute in Meetings verbracht. Jetzt muss ich aber auch mal was arbeiten. Und das ist natürlich eine Falle, dass ich die Tage sehr vollgestopft bin, mir schwirrt der Kopf und ich frage mich immer am Ende des Tages, was habe ich eigentlich gemacht? Ja, also Meetings sollten ja auch irgendeinen Wert schöpfen. Was ist das denn? Und wenn ich diese Frage partout nicht beantworten kann, ist es vielleicht der erste Hinweis darauf, dass es etwas ist, wo ich sage, nee, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich gar keinen Beitrag leisten kann.
Ich mache nicht mehr mit.
Ich tendiere da mittlerweile zu radikaleren Maßnahmen. Ich kenne Unternehmen, die so ein Kalender-Reset machen beispielsweise. Einmal im Jahr werden alle Termine gelöscht und sie müssen neu befüllt werden. Und es braucht immer gute Gründe.
Das finde ich sehr
gut. Es gibt Unternehmen, die hängen da einen Price-Tag dran, weil die Kosten von Meetings kann man ja ganz gut berechnen, zeitlich runtergerechnet. Mhm. Die EZB hat es mal gemacht und da so ein Meeting-Think-Tank ins Leben gerufen. Es geht ja nur darum, eine Sensibilisierung zu erzeugen, dass das nicht zu einfach ist. Und wenn man jetzt schaut, wie Unternehmen, die auf 4-Tage-Woche umstellen oder das zumindest mal ausprobiert haben, was haben die für Mechanismen etabliert, um die Produktivität von 5 Tagen jetzt in 4 Tagen zu machen? Naja, zum Beispiel Microsoft in Japan, Meeting-Slots begrenzt. Also es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt wieder, also und da kommen wir wieder auf einmal zu Regulierungen und Strukturierungen, die halt entlasten.
Und da reden wir vor allen Dingen von den regelhaften Showfixes, also von diesen Meetings, die dann irgendwann in ihrem Wesenskern gar nicht mehr hinterfragt werden, die einfach, ich frage auch immer, wenn auf die Frage, warum treffen wir uns heute, die Antwort ist, weil Mittwoch 11 Uhr ist, dann haben wir keinen guten Grund gefunden.
Ja, ja. Und das zu, also da im Kreislauf ist man ja, also im Kommunikationskreislauf, im der Aufrechterhaltung der Muster, und da sind wir beim systemischen Draufschauen, ist man immer Opfer und Täter zugleich. Und sobald man quasi Täter identifiziert und sagt, ja, weil der Chef ruft immer zum Meeting ein und so, ist es ein Weg Richtung Veränderung quasi in die, wenn man sich als Opfer und die anderen als Täter identifiziert, das umzudrehen und vielleicht einfach mal zu experimentieren und sagen, was passiert denn, wenn ich nicht hingehe? Merkt es überhaupt jemand? Das wäre schon mal die erste Sache. Fällt es jemandem auf? Und wenn ja, wie? Und vielleicht ist ja die Absicht dahinter ist ja nicht, ich gehe nicht mehr hin, damit ich besser in der Nase bohren kann, sondern ich habe ja wahrscheinlich selber einen guten Grund, weswegen ich da nicht mehr hingehe, weil ich was anderes für mich erfüllender oder wesentlicher oder wertschöpfender ist. Und das ist eine Argumentation, die sollte bei Führungskräften auch zumindest auf teiloffene Ohren stoßen. Und diese Muster und Routinen, die sich immer bilden, da hat ja auch Hans Rusinek schön über die Praktiken in der Organisation und die Praxistheorie hier referiert bei dir im Podcast, mit dem bin ich gut connected, und wir haben auch einen Artikel darüber gerade geschrieben in der Zeitschrift für Organisationsentwicklung. Also diese Praktiken zu irritieren, das ist Tür und Tor für Veränderungen und Transformationen. Und es macht häufig auch Spaß, das so ein bisschen mit so einem schmunzelnden zivilen Ungehorsam zu machen.
Das können wir ja auch von außen besser. Oder ist es eher, wird uns eher zugestanden, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du, und ich bin jetzt hier auch mal wirklich wieder ein bisschen provokant oder vielleicht auch ein bisschen zuspitzend, pointiert unterwegs, wenn du sowas hörst, dass eine Führungskraft, jemand aus dem, vielleicht auch aus dem Top-Management, immer wieder sagt oder darauf verweist, wie wahnsinnig wenig Zeit er oder sie hat. Was assoziiert denn das bei dir? Ist es eher so, hier trägt jemand Macht als Zeit als Machtressource vor sich her? Weil müssen wir nicht so tun. Auch das ist ja eine Komponente von Zeit. Oder siehst du eher, lass uns mal über Missmanagement reden? Das ist jetzt sehr negativ drauf geschaut, ich weiß, bewusst, einfach mal, um ein bisschen deine Assoziation zu challengen.
Ja, also auch da gibt es ein paar schöne systemische Fragen, die ich, wenn sich Leute mit so einem Kalender oder so in so einer zeitlichen Situation darauf einlassen, frage, nämlich erstmal, was würdest du tun, wenn du auf einmal Zeit hättest? Und was würdest du tun, um dafür zu sorgen, dass du wieder keine hättest? Also die Wunderfrage nach dem Motto, die Fee kommt und du hast auf einmal Zeit, und wie kann ich dafür sorgen, dass wieder alles beim Alten ist, um quasi die eigenen Anteile an diesem Muster zu reflektieren. Und dann ist es natürlich auch opportun oder auch manchmal hilfreich, auf die Funktionalität von Zeitknappheit zu verweisen, weil wir natürlich drei sehr starke soziale Kräfte über Zeitknappheit regulieren. Und das eine ist Zugehörigkeit, eine sehr starke Kraft. Also ich bin Teil des Systems, wenn ich keine Zeit habe, wenn ich möglichst beschäftigt bin. Und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, sorge ich dafür, dass ich beschäftigt bin oder so wirke, dass ich beschäftigt bin über Sprachspiele. Meistens ist die Sprachebene die konkreteste Ebene, auf der ich auch Veränderungen bewirken kann. Wie spreche ich eigentlich über Zeit? Die zweite Kraft ist Abgrenzung. Ja, tut mir leid, keine Zeit. Ist eine sehr praktische Ausrede. Weil es stimmt natürlich nicht, wenn mir das eine lebende Person sagt, weiß ich, dass diese Person Zeit hat, aber sie hat keine Zeit dafür oder keine Lust darauf. Und das Dritte ist quasi Wertschätzung. Ja, also wenn in einem System die Person, die am beschäftigsten ist, die Freitagabend um 23 Uhr noch E-Mails schreibt, und es gibt ja Unternehmenskontexte, da wird es auch wirklich quasi gefordert. Der berühmte One-Nighter oder sogar Two-Nighter in manchen Finanzinstitutionen, wo man Freitagabend eine offensichtlich sinnlose Aufgabe gestellt kriegt, wo klar ist, ich muss das Wochenende durcharbeiten, und es wird geprüft, bin ich dazu bereit oder nicht. Und das entscheidet dann über meinen weiteren Weg. Und diese Zeitspiele, auf die weise ich dann hin und frage auch ganz bewusst, okay, ja, welchen Statuswert hat denn das, dass du oder sie hier so beschäftigt sind? Ich finde es nur wichtig, quasi auch die Hinterbühne zu beleuchten und nicht nur die Vorderbühne.
Wie viel Zeitlitzen darf ich mir hier oben aufs Revers, auf die Schulterklappe nähen? Und das ist ja so. Ich meine, du transportierst ja diesen Gedanken auch häufiger, dass es ein Statussymbol ist, beschäftigt zu sein. Aber ich fand das jetzt schön, wie du das nochmal so abgeschichtet hast, eben, dass es auch um Wertschätzung geht, um Abgrenzung, aber auch dazugehören. Und das sind ja wichtige Funktionen. Ich würde zum Ende unseres Gesprächs, lieber Jonas, um deine wertvolle Zeit auch nicht über Gebühr zu strapazieren, nochmal einen kleinen Blick auf uns Menschlein, Individuen legen. Und zwar gibt es einen Begriff, den ich hier auch schon ein paar Mal selbst im Podcast verwendet habe, nämlich den Social Jetlag. Vielleicht magst du uns den mal erklären. Was ist denn bitte ein Social Jetlag und warum leiden wir in so großer Zahl darunter?
Der Social Jetlag ist ein Begriff, den meines Wissens nach auch Till Rönneberg stark mitgeprägt hat. Der ist hier Professor an der LMU München gewesen, mittlerweile emeritiert und hat wirklich Chronobiologie erforscht. Und als später Chronotyp war er selber die ganze Zeit im Social Jetlag. Deshalb hat er da gut drüber geschrieben.
Das die Lanze Buch, gebrochen, ja.
Sein Buch Wie wir ticken und auch seine Vorträge auf YouTube und so, sehr empfehlenswert, weil der auch lustig und unterhaltsam ist. Social Jetlag ist im Grunde, wir folgen nicht unserem inneren Rhythmus unserer Chronobiologie aus sozialen Gründen. Das kann zum Beispiel sein, weil eben die Schule um 8 anfängt. Mir meine Biologie aber sagt, nee, um 8 ist Tiefschlaf angesagt. Oder weil wir irgendwelchen anderen Verpflichtungen nachgehen, zum Beispiel Schichtarbeit arbeiten. Da ist das sehr offensichtlich, bei Pilotinnen und Piloten und so weiter gut untersucht. Aus sozialen Gründen, weil die Arbeit halt da anfängt und die Schicht dort aufhört und anfängt, sind wir in dieser Art Jetlag-Situation, als würden wir einen Interkontinentalflug nehmen, wo wir ja auch immer eine gewisse Zeit brauchen, bis sich unser Rhythmus angepasst hat. Und das Tageslicht spielt da eine wichtige Rolle.
Gibt es denn da irgendwas, was man vielleicht so zum Ende hin auch, ja, Ratschlag ist immer schwierig, aber eine Empfehlung, was kann man tun, um diesen sozialen Jetlag ein bisschen abzumildern? Wir haben es ja nicht komplett in der Hand, weil eben die Strukturen, die Taktung in der Gesellschaft so sind, wie sie sind. Ja, da sind wir nicht immer selbstbestimmt, aber wir können ja sicherlich etwas dafür tun, wenn wir feststellen, wir leiden darunter.
Naja, wir können, also das eine, was wir tun können, ist, unsere Handlungsspielräume mal wirklich zu überprüfen und zu gucken, wann kann ich denn, also wie ist mein Biorhythmus oder mein Chronotyp und wann kann ich danach leben und wann nicht. Das wäre erstmal eine Unterscheidung. Und das andere ist, was einfach hilft, und das ist sehr banal, ist Tageslicht, weil unser innerer Rhythmus sich mit dem Äußeren synchronisiert und man sagt, so 20 Minuten Licht ist unheimlich wichtig, über die Augen synchronisiert sich das und ein synchroner Rhythmus ist quasi hilfreicher als ein nicht synchronisierter Rhythmus. Bewegung hilft dabei viel und Sport, auch Ernährung und Ernährungszeiten hilft dabei. Und natürlich auch zu akzeptieren, dass wir in unserer Welt natürlich nie, also auch wieder Achtung vor den Ansprüchen, ne? Ansprüche, Wahrscheinlichkeiten erhöhen, eine Intention und Weg vorgeben, aber sich jetzt nicht darüber grämen, damit ist einem nicht geholfen, wenn ich das halt nicht umsetzen kann. Und ich bin selber Vater von 3 Kindern und weiß, wie sehr die schon meinen Chronotyp und meinen Biorhythmus strapaziert haben. Mit kleinen Kindern, Schlafentzug ist nicht umsonst eine Foltermethode. Ne? Also das ist wirklich herausfordernd. Also das ist zeitlich gesehen, wenn man so will, der Endgegner. Und da gibt's auch keine Ratschläge mehr so, sondern das ist einfach sehr herausfordernd.
Das fand ich auch ganz interessant, als er dann auch sagte, der von dir zitierte Schlafforscher, dass er sagte, ja, es gibt auch Dinge, da würde ich Ihnen jetzt gern was anderes sagen, aber da müssen Sie leider einfach auch durch. Ja, das ist so. Und was ich auch spannend fand, dass dieser Tipp immer zur gleichen Zeit aufstehen, also auch am Wochenende sich den Wecker zu stellen, das hat er komplett einkassiert, glaube ich. Dass er sagt, naja, wenn ich Social Jetlag habe, dann sollte ich mich am Wochenende schon, wenn es möglich ist, ausschlafen. Die Zeit rennt, unsere hier auch. Gibt es vielleicht etwas, was wir tun können, dass wir dieses Gefühl, dass unsere Zeit immer schneller sich bewegt, also meine eigene persönliche Beobachtung, können wir etwas sozusagen dagegen tun? Für unser persönliches Zeitempfinden gut sorgen?
Ja, da können wir einiges tun. Und also auch das ist ganz gut erforscht. Ich verweise immer gerne auch auf die Forscher und Forscherinnen, die das bearbeiten. Und ein sehr, sehr guter, mit dem ich auch verknüpft bin, ist Marc Wittmann an der Uni Freiburg, ein Psychologe, der quasi das Zeiterleben erforscht und auch die Frage, warum es im Alter immer das Gefühl gibt, die Zeit verginge schneller. Und das hat verschiedene Gründe. Also das eine ist, wenn wir 5 Jahre alt sind, ist dieses eine Jahr, bis wieder Weihnachten ist, 1 zu 5, kommt uns ewig vor. Wenn wir 50 sind, ist es 1 zu 50. Also wir nehmen Zeit relativ wahr. Das ist das eine. Das andere ist, dass unser Gehirn nach dem Prinzip funktioniert, Mustererkennung. Die ganze Zeit, ja. Ich stehe an der roten Ampel und erkenne sofort das Muster und muss nicht ständig überlegen, rote Ampel, was muss denn jetzt eigentlich nochmal machen?
Was war das nochmal?
So. Und das ist natürlich auch mit zunehmendem Alter haben wir immer mehr Erfahrung gesammelt. Also wir erleben immer weniger zum ersten Mal. Wir kennen immer mehr Muster. Das heißt, es passiert weniger Neues. Und wenn weniger Neues, Merkwürdiges passiert, dann schrumpft in der Rückschau unser Gehirn die Zeit. Also Routinen und Rituale haben was Orientierendes, aber sie haben auch den Nachteil, dass nichts Neues passiert. Und wenn mein ganzer Tag total durchritualisiert ist, dann schrumpft in der Rückschau das Gehirn diese Zeiträume, weil es halt nichts Wesentliches dort geschehen ist. Und was kann man daraus lernen? Man muss jetzt nicht quasi durch die Welt, also man kann auch durch die Welt jetten und nichts Neues erleben. Das ist eher eine innere Haltung. Freude und Neugier, zusammen Freugier. Ja, also das ist quasi die Haltung, um auch im Immergleichen das Neue zu entdecken. Und da brauche ich eigentlich nur vor meine Haustür schauen und vielleicht mit anderen Augen schauen. New Seeing, ja, das ist quasi Otto Scharmer in Reinformen. Eine Zeit erzeugen, wo ich vielleicht das, an dem ich immer vorbeilaufe, auf einmal mit anderen Augen sehe. Und dann komme ich eigentlich unmittelbar zu diesem Thema Jetzt-Erfahrungen. Also das Geheimnis, was wir alle kennen, ist, das Leben findet nur jetzt statt. Im Grunde haben wir gar nichts anderes als jetzt. Selbst die Zukunft gibt es ja nur als gegenwärtige Zukunft und die Vergangenheit als gegenwärtige Vergangenheit. Und was wir aber häufig machen, ist quasi das unmittelbare Erleben opfern zugunsten eines zukünftigen Augenblicks. Ich checke jetzt meine Mails, damit ich später dann Zeit hierfür habe. Dieser Moment wird aber wieder geopfert und es tritt quasi nie dieser Jetzt-Moment ein. Und was man eben tun kann, ist wirklich zu versuchen, das Jetzt auch mit dem Jetzt zu verbringen. Also das heißt, sich zu besinnen auf das, was ich wahrnehme. Und dann kommt man in das, was verschiedene Labels hat. Resonanz, Flow, Muße, solche Dinge. Und das kann auch was Aktives sein. Ja, das beim Sport beispielsweise, beim Tanz, in der Musik. Meistens sind es rhythmische Tätigkeiten, weil wir eben über Rhythmen Resonanzen erzeugen, aber auch beim Schreiben, beim Programmieren, in einem richtig guten Gespräch wie unserem jetzt hier, wenn wir merken, dass die Stunden, die im Leben zählen, genau die sind, die wir nicht zählen. Also wenn wir nicht auf die Uhr schauen, was übrigens, by the way, Marc Wittmann zufolge, wenn man Zeit verlangsamen will, ja, dann schaut möglichst häufig auf die Uhr. Das ist der Zustand im Wartezimmer beim Zahnarzt und man guckt alle 30 Sekunden auf die Uhr. Dann wird das sehr lange, dieser Zeitraum. Das wäre ein Tool dafür. Ich würde es nur begrenzt verwenden, sondern die Idee ist eher, Resonanzmomente zu, naja, die kann man nicht erzeugen. Das ist halt die Krux. Ne? Da ist diese schöne Unverfügbarkeitstheorie von Hartmut Rosa drin. Ob die Muse jetzt kommt und mich küsst oder ich in den Flow komme oder in ein resonantes Gespräch, kann ich das nicht beherrschen, ich kann es nicht reproduzieren, ich kann es auch nicht richtig monetarisieren. Das ist ja das Schöne dran. Die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind unverfügbar. Liebe, Freundschaft, Zuversicht, Vertrauen, all solche Dinge sind, wenn man so will, eigentlich Nebenbeiprodukte. Professor Günther Ortmann, ein guter Organisationsforscher aus Hamburg, der hat da schön darüber geschrieben, dass das eigentlich die Zeiten im Leben sind, die so wichtig sind. Und sich dafür öffnen, ohne den Anspruch zu haben, es zu garantieren, bei Otto Scharmer im U-Prozess, wenn man ganz unten im U ist und quasi die sich das Presencing nennt er das ja, ne? Also eine Mischung aus Präsenz und Sensing, also wahrnehmen, erspüren, dahin zu kommen. Ob ich das jetzt in einem Yogakurs, beim Programmieren, in einem guten Gespräch habe, beim Musizieren, Tanzen, wo auch immer, sei es drum. Aber das sind Momente echten Zeiterlebens und auch häufig Momente echter Innovation.
Wow, das war echt ein Ein fulminantes Schlusswort, da möchte ich nichts hinzufügen. Mehr Jetzt-Momente. Wir hatten ganz viele Jetzt-Momente, finde ich, lieber Jonas. Also ich kann das für mich zumindest sagen. Keine Ahnung, wie lange wir gesprochen haben. Es war auf jeden Fall wunderschön. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, du kommst mal wieder zu Good Work. Und ein gutes neues Jahr natürlich.
Danke dir, liebe Julia. Es war mir ein großes Vergnügen.
Hat man das eigentlich sehr doll gemerkt, wie begeistert ich war von den letzten Minuten von Jonas? Also ich konnte mich hier kaum halten. Ist ja Wahnsinn, was er an Gedanken bewegt rund um das Thema Zeit. Also ich sag mal so, den werden wir hier ganz sicherlich noch hören. Schreibt mir gerne mal zurück, ob es euch auch so ging. Ihr wisst ja, ich bin doch berufsneugierig. Und wie ich gelernt habe bei Jonas, das wäre auch einer der Hauptgedanken, das ist ein super, fast schon Hack, wenn wir Dinge neu zum ersten Mal machen, dass wir damit die Zeit dehnen können. Ich kenne das ja selbst auch, wenn ich zum Beispiel an einen Urlaubsort fahre, an dem ich schon häufiger war, verrennt die Zeit nur so wie im Flug. Dann kommt mir eine Woche vor wie eine Stunde. Und wenn ich irgendwo zum ersten Mal bin, vergeht zwar die Zeit schnell, aber wenn ich zurückschaue, denke ich, ich war ewig dort. Ihr könnt das ja für euch auch mal überprüfen. Und dann natürlich der Gedanke, den ich mit ihm ja auch besprochen habe, habt ihr euch so ein Motto nach vorne vorgenommen für das Jahr? Also statt zu schauen, das Jahr 2025 stand unter dem Zeichen von Pünktchen, Pünktchen, lieber sich zu überlegen, unter welches Motto wollen wir das Jahr 2026 denn mal stellen? Mein Motto ist ganz klar, ihr wisst es, mein Motto ist ganz klar, Good Work. Und ihr habt es ja hier schon erfahren, ihr werdet auch gleich nochmal was hören. 2026 geht's endlich los mit unserem Good Work Kollektiv. Wir zünden, wenn ihr so wollt, die nächste Stufe. Also alles, was gut ist an Good Work, bleibt genau so. Alles, was noch fehlt, kommt hinzu. Eure Entscheidung, da gerne mit dabei zu sein. Es werden ganz viele Veranstaltungen stattfinden im Januar, im Februar, um euch da auch abzuholen. Blödes Wort, ich weiß, ihr wisst schon, dass ihr informiert seid und euch gut überlegen könnt, ob das nicht vielleicht genau die Schippe Bereicherung ist, die ihr noch braucht. Ich würde mich total freuen. Bleibt hier auf der Leitung schön, immer informiert. Drückt die Glocke bei LinkedIn und vor allen Dingen abonniert den Podcast. Dann verpasst ihr auch keine einzige Folge. Ich freue mich auf ein Jahr voller Good Work mit euch und begrüße euch nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Good Work. Ja.